Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und ihr könnt's hören, hoffentlich, wir haben das Problem, das technische von letzter Woche behoben. Nicht alle technischen Probleme wurden behoben, auch wenn ich gesehen habe, dass ihr hart daran gearbeitet habt, Oskar. Ich hoffe, du hast deine Knochen haben das Debüt gut überstanden.
Ja, ich bin fit. Heute auch beim Osteopathen gewesen, nachher bei der Massage und auf jeden Fall bereit, euch heute mitzunehmen durch eine Reise ins französische Rugby, Top 14, Pro D2 und die ein oder anderen News sind wir für euch wie gewohnt da. Ich freue mich drauf.
Und wir fangen am besten einmal an mit dem großen Thema, das in aller Fairness in der englischsprachigen Presse hauptsächlich relevant war, aber die lesen ja viele von euch auch, ja gut, ich natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, es war nur in der französischen Presse kein großes Thema und warum, kommen wir gleich dazu, aber eure Fragen dazu haben uns natürlich erreicht, denn mit der neuen Convention, der neuen Vereinbarung zwischen Ligaverband und französischem Rugbyverband, die regelt, welche Spieler wann wie zur Verfügung stehen, kam dann eben auch die offizielle Bestätigung, dass die englische, neuseeländische Presse schreibt, Frankreich für die Tour nach Neuseeland rotiert. Das ist sicherlich eine sehr verkürzte Version, aber ja, die Teams, die das Finale bestreiten oder Spieler, die das Finale der Liga spielen, werden nicht mit Frankreich nach Neuseeland reisen.
Können, rein logistisch und schon nicht, weil das Finale am gleichen Tag ist wie das erste Testspiel. Also ja. Da hat man wieder keiner nachgedacht, bei aller Liebe. Zumal ja auch eigentlich Frankreich immer rotiert, was heißt denn rotiert, einfach auch mal andere Spieler testet. Das ist halt eine mega lange Saison, 11 Monate lang Top 14 plus Six Nations plus die Herbstspiele und dann auch noch so eine Tour hinterher. Irgendwann müssen Leute auch mal frei haben.
Ich meine, jetzt muss ich auch in Fairness sagen, dass ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, wann die letzte Frankreich-Tour nach Neuseeland war. Und die letzte, an die ich mich aktiv erinnern kann, war die Tour, in der Noah Nketassi sein Frankreich-Debüt gegeben hat im Spiel gegen die Blues unter der Woche noch. Also es ist schon eine ganze Weile her. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie sehr diese Mannschaft rotiert war. Aber die letzten Jahre, Argentinien, Japan, Australien, war immer keine B15, weil Frankreich hat in dem Sinne keine B15, aber oder kein A-Team, keine Saxons, keine, wie auch immer man es nennen möchte, Wolfhounds, Irish Wolfhounds, wie auch immer, sowas hat Frankreich ja offiziell nicht, wobei Florian Grill, der amtierende oder noch amtierende Präsident, jetzt sagt, dass das durchaus eine Idee wäre, was man in den nächsten Jahren wieder einführen könnte, aber ja, ehrlicherweise muss ich auch ganz offen sagen, das große Drama sehe ich auch nicht. Frankreich hat ein anderes Rugby-System als Neuseeland. Neuseeland ist wie Irland alles auf das Nationalteam abgestimmt und da gibt es so etwas wie Überschneidungen nicht. Funktioniert in anderen Ländern wie Frankreich oder auch England, funktioniert das einfach nicht. Ist halt, wie es ist und ich denke, die Neuseeländer werden diese Realitäten früher oder später akzeptieren müssen. Aber zumindest, wenn es nach den neuseeländischen Medien geht, hat Toulouse sehr gute Chancen, ins Finale zu kommen, denn alle beschweren sich schon darüber, dass Dupont nicht touren wird.
Habe ich auch
also gelesen, herzlichen Glückwunsch, Toulouse.
Deswegen ist er nicht einer der besten Spieler aller Zeiten auf der 9er Position, weil er nämlich noch nie eine Kampagne im Süden gespielt hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich Quatsch.
Absolut, ne? Also, gut. Also wie gesagt, für uns eigentlich ein wirkliches Thema.
War eigentlich erwartbar, dass so wie jetzt auch zur letzten Argentinien-Tour eben ein in Anführungszeichen unerfahreneres Team, weil sich auf den Weg macht, so eine Reise zu anzubrechen. Allein schon, wie gesagt, logistisch, du spielst das Top-14-Finale und eine Woche später sollst du dann in Neuseeland sein und dann das zweite Testmatch spielen. Also das geht doch gar nicht. Also das war aller Liebe. Wer sich darüber beschwert, der weiß es entweder besser und möchte einfach nur irgendwie eine Schlagzeile generieren oder der hat einfach keine Ahnung.
würde persönlich tatsächlich zu letzterem tendieren, aber gut, wie dem auch sei, kommen wir zu schöneren Nachrichten, aber das sicherlich auch nur aus meiner nicht ganz objektiven Perspektive. BC hat eine 60.000 Euro Strafe kassiert für das Verhalten der Fans in der vergangenen Saison, Beleidigung gegenüber Schiedsrichtern und dem Abbrennen von Pyrotechnik. Als Antwort darauf hat man eine große Werbekampagne und Plakatkampagne innerhalb der eigenen Stadt gestaltet, wie dieser Rauchsticker, das Abbrennen von Pyros tötet ihren Verein. Also solche Dinge, um eben dafür zu sensibilisieren, dass der Verein nicht spontan 60.000 Euro Strafe für vermeidbares Verhalten zahlen möchte.
Pyrotechnik im Rugby, also ein Verbrechen.
Pyrotechnik ist anscheinend ein Verbrechen.
Scheint schon.
Das mit insgesamt 60.000 Euro bestraft wird. Apropos Dinge nicht zahlen können spontan. Dijon ist insolvent. Oder anscheinend. Die Nachricht ging wohl am vergangenen Dienstag früh.
Jede Folge eine neue Insolvenz im französischen Rugby.
Ja, ich meine, ich bin halt viel gespannt. Wie gesagt, letzte Woche oder diesen Dienstag, letzten Dienstag wurde es wohl den Spielern verkündet nach meinen Informationen. Und dass der Antrag wird offiziell, wie gesagt, laut meinen Informationen am kommenden Dienstag eingereicht. Finde ich nicht überraschend. Dijon hat sich die letzten beiden Saisons nur in der vierten Liga gehalten, weil andere Vereine stattdessen abgestiegen sind oder wurden. Emir Cognac zum Beispiel wurden ja zwangsabgestiegen. Und davor weiß ich gar nicht mehr, wer es das Jahr davor war. Da ist ja jemand aus der dritten, ja, keine, weiß ich nicht mehr ganz genau, zwei Jahre in Folge, in denen Dijon hätte absteigen müssen, aber nicht abgestiegen sind, weil der Verband sich entschieden hat, dem eigenen Grundsatz, dass ein Team mehr aufsteigen soll, widersprochen hat. Entsprechend das nicht ganz überraschend. Vielleicht an der Stelle auch ein kleiner Blick über den Ärmelkanal. Auch in England kam jetzt eine Bericht über eine Buchprüfung online, in der geschrieben wird, dass von den Premiership-Teams mindestens 7 insolvent sind. Und wohl nur die Northampton Saints, Leicester Tigers und Gloucester wohl sicher solvent sind und ihren Spielbetrieb garantiert fortführen können. Exeter steht wohl auf der Kippe und der Rest ist wohl, haben sie geschrieben, buchhaltig insolvent. Was auch immer das dann im Detail heißt. Aber insgesamt eine sehr schockierende Summe an Pfund, die dort die Vereine schulden. Mal schauen, wie es da weitergeht. Die Berichte darüber, dass die Premiership mit der URC fusionieren könnte, könnten also auch noch sehr andere Hintergründe haben als nur sportliche. Man muss vielleicht der Fairness halber auch sagen, dass natürlich beide Ligen anteilig der CVC gehören. Weiß gar nicht, wie das aufgeteilt ist, aber dort natürlich auch von Investorenseite ein gewisses Interesse daran, die Assets zu bündeln, wie man so schön
sagt. Ja, ich finde aber auch aus Fanperspektive ist das super, weil das, glaube ich, einfach eine Liga viel, viel interessanter macht, wenn du die irischen Top-Provinzen dabei hast. Ein Team aus Schottland vielleicht dann nur eins. Ich meine, die Schotten haben auch nicht so viel Geld. Dann ja vielleicht auch nur ein Team aus Wales. Dass man halt wirklich versucht, irgendwie 10, 12 Teams da aufzustellen, die wirklich das Geld haben, die sportlichen Ambitionen haben. Und man, glaube ich, dann eine zweite europäische Liga hat, die auf absolutem Top-Niveau spielt. Weil es kann ja auch nicht langfristig die Lösung sein, dass alle englischen Stars früher oder später die Liga verlassen. Ja, also.
Ja. So oder so keine guten Nachrichten für den europäischen Rugby. Also wenn die Premiership insolvent ist oder wenn dann noch mehr Vereine insolvent gehen, sind das natürlich schlechte Nachrichten für den europäischen Rugby. Schlechte Nachrichten, eine britisch-südafrikanische Superliga für den französischen Rugby potenziell. Das macht ein Europacup natürlich nochmal ein gutes Stückchen weniger interessant, wenn wir ehrlich sind. Wenn von den 3 professionellen Ligen nur noch 2 übrig sind und eine davon sowieso schon, ne, quasi eine europäische Superliga ist, muss man dann schauen, was dann die Zukunft für den Champions Cup ist. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Geschichte ist auch die Zusammenarbeit zwischen Stade Français und Karim Gisal. Der Sturmcoach wurde vorgestern entlassen. Paul Gastert wird seine. Ja. Kommen wir noch zu, sicherlich nicht ganz unberechtigt, wobei da wahrscheinlich auch noch andere Dinge mit reinfließen. Im Sommer war er ja schon sehr stark im Gespräch für die Rolle als Cheftrainer von Lyon. Mal abwarten, wie es weitergeht.
Ja, es gibt
die
ja,
Beziehung
es gibt,
aber schon.
Ja, es gibt ja diesen einen bekannten L'Équipe-Artikel, wo ja, augenscheinlich ein Spieler aus der Kabine einfach die Gespräche durchgestochen hat. Und da sind ja Wörter gefallen, angeblich, es gibt ja halt diesen, ich kenne auch nur den Presseartikel, ich habe auch jetzt niemanden da gefragt von den Jungs, die ich da noch kenne, es gibt halt diesen einen Presseartikel, wo dann irgendwie beschrieben wird, wie er als Trainer halt die Spieler ja persönlich angeht, fertig macht, ne? Irgendwie fallen Sätze wie, ja, mit meinen 42 Jahren verteidige ich das Maul besser als ihr, zumindest laut diesem Artikel. Und da war es, ja, glaube ich, schon angespannte Situation, wo glaube ich, deswegen man, denke ich, auch mit Recht behaupten kann, dass das vielleicht jetzt diese sportlichen Ergebnisse vielleicht auch einfach nur ein Grund waren, um das Ganze zu beenden. Ein bisschen ja. Vorgeschoben möglicherweise.
Bin in jedem Fall gespannt, was da noch passiert. Karim Gisal kam ja durchaus mit hohen Lorbeeren oder Vorschusslorbeeren.
Halbfinale in der ersten Saison erreicht. Gehört ja auch zu Wahrheit dazu, ne?
Man wirklich abwarten, wie es da weitergeht. Ich bin sehr gespannt, in jedem Fall. Mauricio Reggiardo wird am Ende der Saison Provence Rugby verlassen, nach 4 Jahren Zusammenarbeit. Das nur sehr bedingt überraschend. Wir wissen schon, dass Philippe Saint-André in der kommenden Saison die Zügel in der Hand halten wird. Und da muss man dann schauen. Es wird davon ausgegangen, dass er einen eigenen Trainerstab mitbringt. Von daher das am Ende der Saison vorbei. Und Joel Up, wir haben es letzte Woche schon mal angesprochen, wird den Rest der Saison noch halb in Oyonnax, halb in England verbringen und seinen Nachfolger aus dem eigenen Trainerstab aufbauen. Eine Randnotiz, wo wir bei schwieriger Finanzlage sind, vielleicht auch die Info, dass die britische Super League, also Rugby League, 13er Rugby, in den nächsten Jahren weitere mindestens 10% finanzielle Einbußen haben wird. Der TV-Vertrag ist weiter geschrumpft für die nächsten beiden Jahre. Aus französischer Perspektive natürlich nach wie vor die Catalan Dragons involviert und der TO13, also Toulouse Olympique, die dort auch weiter auf den Erstliga-Aufstieg hoffen. Aber das finanziell eine Riesenherausforderung. Wir haben schon mal darüber gesprochen, weil den französischen Vereinen wird erwartet, dass sie die Reise- und Unterbringungskosten für alle englischen Teams, die nach Frankreich kommen, entsprechend, wenn dort also die Fernsehgelder weiter zurückgehen und die Kosten weiter steigen, also abzuwarten, ob die beiden französischen Teams da weiter Interesse haben werden. Und eine zweite Hörerfrage haben wir hier noch, um den Newsblock abzuschließen. Und zwar die Frage, dass der Tier 2 Rugby-Kanal auf Twitter relativ viel über Giovanni Habel-Kufner gesprochen hat, der aktuell in Po spielt. Und Bayern, die Frage, Bayern wie... Bayern spielt, Entschuldigung. War vorher von dem... Ja, Bayern,
ist das,
ja, Entschuldigung.
Po ist das Français Bayern.
Ich hatte nur Erinnerung, dass er aus Paris weg ist und dachte dann, naja, wie dem auch sei. Wie dem auch sei, die Frage eben, wollte ich schon Überleitung machen, wo er nicht spielen wird, ist Deutschland, aber die Frage, ob er denn eine gute Ergänzung für das deutsche Nationalteam wäre und wie realistisch wir es finden, dass er dort tatsächlich kommt, weil er in den letzten 1,5 Wochen sehr im Fokus dieses Twitter-Kanals stand. Ich hatte das auch gesehen, wenn ich ehrlich bin, und war ehrlicherweise sehr überrascht, dass das so herausgestellt wird, dass er für Deutschland und Samoa qualifiziert ist, weil er ist auch für Samoa qualifiziert. Und ich gebe mal die Frage an dich zurück, warum sollte er für Deutschland spielen, wenn er auch mit Samoa deutlich realistischere Chancen auf sportlichen Erfolg hat?
Ja, ich glaube, es ist natürlich immer, theoretisch ist immer viel möglich. Man weiß nicht, was noch theoretisch passieren kann. Ja. Man kann auch jetzt kein Projekt einfach so abschreiben, aber natürlich, man sieht ja auch daran, dass er nicht für Samoa spielt, dass er vielleicht für sich auch, ja, dass er einfach entschieden hat, er möchte gar nicht für die Nationalmannschaft spielen, sondern konzentriert sich auf seine Clubkarriere, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich glaube, er spricht auch gar kein Deutsch. Also ich habe ja schon mal gegen ihn gespielt, habe auch gedacht, dass er Deutsch spricht, habe dann nochmal was zu ihm gesagt, aber da kam keine Reaktion. Ich gehe davon aus, hätte der Deutsch verstanden, wäre einer gekommen. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob es so ist wie beim Maxim Oltmann, dass er praktisch natürlich auf dem Papier Deutscher ist, aber so wirklich weder die Sprache sprechen kann und auch eigentlich keinen Bezug zum Land hat. Ich glaube, das ist eher, ja, was in die Richtung geht, und dementsprechend halte ich das natürlich, ist immer alles möglich, man weiß nie, ja, aber ich glaube, es ist sehr unrealistisch, dass er für Deutschland spielen wird. Wenn natürlich es außer Frage steht, dass er eine gute Ergänzung ist. Also ja, das ist klar.
Ja, also ich glaube, jeder Stammspieler in der Top 14 würde der deutschen Nationalmannschaft gut tun. Persönlich wüsste ich auch ehrlich gesagt nicht. Also er wird schon qualifiziert sein, weil die Qualifikationskriterien sind relativ lose nach wie vor. Ich denke, er könnte für Deutschland spielen, aber ich denke nicht, dass es realistisch ist, und ich glaube, wenn wir Prioritäten setzen, wer für Deutschland spielen sollte, hätten wir vorher, glaube ich, andere Spieler, bei denen ich sagen würde, da sollte die Priorität erstmal darauf liegen, vielleicht die ganzen Spieler, die in Deutschland ausgebildet wurden und die jetzt professionell in Frankreich spielen, also ein Erik Marx, Jürgen Nostadt, zum Beispiel Tim Menzel, ne, vielleicht auch prioritär erstmal spielen sollten. Aber muss man immer abwarten, wie es da weitergeht. Ich möchte da natürlich nichts, ich würde es mir natürlich wünschen, wie alle anderen, denke ich auch, aber denke auch, Stand jetzt ist das wenig realistisch. Ja, und ich würde sagen, damit gleich mal die zweite Einspielung. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Drück den Button. Ja, willkommen zur Top 14, würde ich sagen. Dreimal dürft ihr raten, wo wir sind. Wir sind nicht in Clermont, wir haben ja auswärts gespielt. Aber ich durfte mein erstes Debüt geben. Erstes Spiel von Anfang an für Perpignan gespielt. Das Ergebnis natürlich, um es mal vorwegzunehmen, mit 33-3 nicht wirklich der Knüller. Wie unser Trainer gesagt hat, wie würde man das auf Deutsch übersetzen? Und der Prima Bronny.
Wir wurden verkloppt.
Ja, genau.
Vermöbelt.
Vermöbelt, genau.
Zu Tischen verarbeitet.
Ja, zu Tischen verarbeitet. Also es war wirklich nicht gut. Muss man einfach mal ehrlich sein. Wir sind dann auch alle zur Halbzeit ausgewechselt worden. Alle gemeinsam. Es hat leider nichts geändert. Also die erste Halbzeit war 18-3, die zweite war dann 15-0. Müsste 33 ergeben, glaube ich. Ja, dementsprechend hat sich dann leider nicht viel verändert. Man konnte viel tackeln, das war das einzig Positive. Dass man sich zumindest defensiv, konnte man ein oder anderes Mal tackeln. Hab dann wieder so ein kleines Déjà-vu bekommen vom Duck-Spiel, denn ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber ich tackle ja die Nummer 6. Ich tackle tief, ich tackle hart und er verletzt sich in dem Zuge. Und das Ganze wird dann eben nochmal mit Videoschiedsrichter kontrolliert. Und in dem Moment dachte ich mir, ey, das habe ich jetzt schon mal erlebt, bitte nicht. Also ich war wirklich sicher, ich habe diesmal nichts falsch gemacht. Und war zwar ein spätes Tackle, aber weil es tief war und nicht die Arme geschlossen habe, bin ich mit einem Penalty davon gekommen. Und ich glaube, wenn ich da ja reingesprungen wäre mit offenen Armen, hätte ich da mir auch möglicherweise eine Karte abgeholt. Aber so bin ich ja eigentlich ganz guter Dinge, dass ich... Ja, das ist alles regelkonform war dieses Mal. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Also, ja, spät kann man sicherlich argumentieren, aber ich fand es ansonsten sehr regelkonform. Also, ich denke auch, dass da, also ich habe zumindest auch nicht gesehen, dass irgendwie die Disziplinkommission irgendwas geschrieben hätte.
Nein,
zum Glück nicht. Mir zumindest nicht aufgefallen.
Ich wüsste es, hoffentlich, also. Hätte ich jetzt bis heute Donnerstag, hätte ich schon mitbekommen.
Ja, ich meine, es ist Ich weiß, als Spieler und als Trainer sieht man das sicherlich anders. Persönlich muss ich schon sagen, habe ich vorhin auch schon gesagt, ich hatte schon damit gerechnet, dass Perpignan dieses Spiel gewinnt.
Ich nicht übrigens. Also, ja.
Ja, wie gesagt, dass ihr das als Verein sehr anders seht, vollkommen nachvollziehbar. Und ich denke, dafür hat es auch gute Gründe gegeben. Meine, das Spiel gegen Racing war ja durchaus ein solides Auswärtsspiel. Zu Hause mit Bonuspunkt gewonnen. Ah ja, Perpignan, das erste Heimspiel der Saison, das erste echte Heimspiel der Saison. Dann der neue, frische Rasen, der ihre Stärken nochmal richtig ausspielt. Der Hybridrasen, der immer anscheinend 200 Millionen Euro gekostet hat. Da haben sie sich richtig was gegönnt.
200 Millionen?
2,5 Millionen.
Ach so, ich wollte nämlich gerade sagen, aber aller Liebe, da haben sie sich jemanden stehen lassen.
Ja. Das wäre ein. Auf der anderen Seite hätte das nochmal ganz andere spannende Fragen aufgeworfen, aber 2,5 Millionen, 2,5. Ich habe schon mal gerechnet, dass sie das Spiel gewinnen. Ansonsten muss man auch im Fairness sagen, sie haben diesen Sieg teuer bezahlt. Pasolo Tuilagi fällt mehrere Monate aus. Jakobus van Tonne, du hast es gerade schon angesprochen, fällt auch bis Anfang nächsten Jahres aus. Jack McIntyre, ihr Spielmacher, fällt auch bis Anfang nächsten Jahres aus. Sind schon mal drei Startspieler, die sie in diesem Spiel für mehrere Monate verloren haben. Teuer erkämpfter Sieg, teuer erkämpfter erster Saisonsieg, aber gut für die Katalanen, schlecht für euch.
Ja,
aber gut,
immer mal auf
das Positive herausstellen. Ja, denke ich auch.
Diese Woche machen wir es besser, um vielleicht mal zu einem anderen Deutschen zu kommen, wo es ja ähnlich lief, nur dass man ja mal auch auswärts gespielt. Zwar Erik hat sein wirklich allererstes Top-Quartiers-Spiel gemacht. Ich habe ja schon, es war glaube ich 13, 14 habe ich jetzt schon. Erik hat sein allererstes gemacht. Super, super happy für ihn, dass es da jetzt endlich geklappt hat. Hat er sehr, sehr lange dafür gearbeitet. Und ist damit der, glaube ich, siebte Deutsche, der überhaupt Top 14 gespielt hat. Also ist wirklich, ja, wirklich beeindruckend, wenn man sich auch seine Karriere anschaut. Und ja, einfach nur super glücklich für ihn. Hat 54 Minuten gespielt, wurde dann ausgewechselt. Man muss sagen, trotz des hohen Ergebnisses, also 54-19, ist ja schon ja, mehr als deutlich. Denke ich, waren bis zur ersten Halbzeit wirklich richtig mitgehalten. Ich glaube, zur Halbzeit stand es 19-19 oder sowas, 17-17.
Haben zur Halbzeit sogar geführt. Und ich muss auch sagen, also dass ich will nicht sagen, dass ich mit einem, es gibt im Französischen immer diesen wunderbaren Begriff am Pass für Auswärtsspiele, bei denen eine hohe Niederlage einkalkuliert ist. Ich will nicht sagen, dass ich damit gerechnet hatte. Es war klar, Wann haben rotiert und wollen gegenhalten, aber sie rechnen nicht unbedingt damit, dieses Spiel zu gewinnen. Aber sie haben wirklich 50, 60 Minuten ein echt verdammt gutes Spiel gemacht. Und dafür, dass es nicht die, sagen wir mal, nominell erste Mannschaft war, war das eine wirklich, wirklich starke Leistung. Gerade in Toulon, kein einfaches Stadion, wobei der Ruf auch ein bisschen gelitten hat, aber fantastische Leistung, muss man wirklich sagen. Wann haben echt gut gespielt. Das Ergebnis tut ihm ein bisschen Unrecht. Aber ich bin da guter Dinge, also ein echt solider Saisonstart von Wann. Also muss man echt sagen, jetzt muss man nur gucken, ob sie das bis Ende der Saison durchhalten können, das Tempo. Aber ja, echt solider Start. Und eine Sache habe ich natürlich vergessen. Wir haben einen deutschen Nationalspieler, der dem Einsatz war und entsprechend natürlich auch ein Adlergeschrei.
Muss ja auch fairerweise sagen, dass es der einzige Nationalspieler ist in der Top 14.
Ne? Ja.
So ehrlich ist. Ja, nee, aber ich glaube, also sehe ich genauso wie du, einfach mega persönlich für ihn natürlich. Ja, und auch, denke ich, für Wann. Am Ende des Tages kann man natürlich immer sagen, gut, man hat 40 Minuten gut mitgespielt, das reicht halt nicht aus, anscheinend, wie man sieht. Aber gut, also wie gesagt, ich habe auch mal in Mallorca gespielt und ich habe auch mal 50 Punkte bekommen, damals noch gegen Cheslin Kolbe, passiert. Und ich glaube, ja, Brief, Wann, ich glaube, das sind schon, glaube ich, vergleichbare Ausgangssituationen. Man spielt um Klassenerhalt und ja, ich glaube, wir haben damals weniger Punkte erzielt.
Ich denke auch, also das werden keine Punkte sein, die Wann einkalkuliert hatte, wenn wir ehrlich sind. Kann man sagen, ich meine, die Saison ist aktuell noch, ist ja noch sehr jung, ne? 4 Spiele sind jetzt rum. Die Konkurrenz war auch nicht so viel besser. Montpellier haben ja von der schwachen zweiten Hälfte von Bayonne profitiert. Halbzeitstand war, glaube ich, 15-0. Endergebnis 28-27 wieder mit einem Last-Minute-Sieg für Bayonne, die sich schon wieder unnötig das Leben schwer gemacht haben. Für Montpellier geht es weiter. Der eine Sieg gegen Perpignan nicht genug, um die Gedanken fernzuhalten, dass sie auch diese Saison wieder gegen den Abstieg spielen. Lyon-Castres 40-38, auch ein Spiel, das ja Schlag für Schlag, ne, aber auch wo man sich fragt, warum beide Seiten nicht mal darüber nachgedacht haben, zu verteidigen. Da wäre sehr viel drin gewesen für Lyon, wenn wir ehrlich sind. Po hat 30-16 gegen Stade Français gewonnen. Ein absolut grottiges Spiel in der ersten Halbzeit, wo dann in der zweiten ein bisschen besser. Hat aber am Ende, wie schon angesprochen, Karim Gisay den Job gekostet. Und dann kommen wir vielleicht zum Sonntagabendspiel noch kurz.
Ja, ich finde das
dort gab es nach,
absolute Topspiel. Ne?
Ja, nach 2,5 Jahren Unbesiegbarkeit zu Hause und wenige Monate nach einem sehr deutlichen Sieg im Endspiel um die französische Meisterschaft hat Toulouse tatsächlich mal wieder ein Heimspiel verloren, und zwar gegen Vizemeister Bordeaux. Allerdings in einem nicht ganz so high-scoring-Game, wie man so schön sagt.
12-16 verloren. Und man muss, glaube ich, von Anfang an sagen, das war, trotzdem ist kein high-scoring-Game, aber es ist ein gutes Rugby-Spiel, interessantes Rugby-Spiel, packendes Rugby-Spiel. Natürlich, ne, Toulouse ohne Dupont, ja, aber das war meines Wissens nach auch der einzige, der so wirklich gefehlt hat. Also, Meafu war da, Siribai war da, Ntamack war auf dem Feld, ja, und auch sonst hatten sie namhafte Mannschaft. Und Bordeaux tatsächlich ohne einige ja, Leistungsträger. Deportier hat gefehlt und noch zwei andere etwas ja, größere Spieler, also bekanntere Spieler, die sozusagen ja, nicht gespielt haben. Und man hat es trotzdem geschafft, irgendwie Toulouse zu Hause zu besiegen. Das ist schon was, was sich sehen lässt.
Ja, vornherein ein kleines bisschen Geplänkel von beiden Seiten. Jean Portrenaud, Hintermannschaftstrainer von Toulouse, auf die Frage, was er von den sogenannten Galacticos von Bordeaux hält, die ja nur wirklich eine spektakuläre Hintermannschaft haben. Seine Antwort: eher an Galacticos sind die, die wichtigen Spiele gewinnen. Unter anderem eine der Kommentare, die gefallen sind, auch während des Spiels, haben sich beide Seiten nicht unbedingt zurückgehalten. Waren nicht freundlich miteinander. Ich glaube, da ist ja noch die ein oder andere Rechnung offen. Prinzipiell muss man natürlich aber auch sagen, ja, beeindruckender Sieg, wichtiger Sieg, aber am Ende des Tages nicht der Sieg in dem Spiel, auf den es ankommt. Ob das gelingt, werden wir erst in, naja, mehr als einem halben Jahr rausfinden.
Nächstes Jahr dann ein bisschen.
Aber trotzdem natürlich erstmal ein beeindruckendes Ausrufezeichen. Kommen wir zur wahrscheinlich noch besseren Liga, der Pro D2, mit ein, zwei durchaus überraschenden Ergebnissen.
Was ich noch sagen
angefangen
wollte, Marc, sorry. Ich fand den Spieltag der Topkartos, der war echt gut zum Schauen. Gute Spiele. Also mit Ausnahme vielleicht von unserem muss man so ehrlich sein halt, ne? War das ein echt richtig guter Spieltag. Und das zweite gilt auch für die Pro D2. Also das war Überraschungen ohne Ende. Aber gut, ich lasse dich erstmal aussprechen.
Alles gut, ein Ergebnis noch nachgeschoben. Ratzing hat 16-17 zu Hause gegen La Rochelle verloren. Auch das ein enges, spannendes Spiel und eine Verdopplung der Zuschauerzahl von 5.000 gegen Clermont, mittlerweile, naja, 9.000 gegen La Rochelle. Wenn es so weitergeht, haben sie dann beim nächsten Heimspiel in Créteil das Ding ausverkauft. Man darf gespannt sein. Aber ja, Ratzing weiter mit Mauerform. Ja, aber Pro D2, wie gesagt, ein oder andere sehr überraschende Ergebnis. Angefangen vielleicht bei Mont-de-Marsan gegen Brief, 33-11 am Ende des Tages. Schon ein kleines Statement für von Montauban, die ja, keine gute Saison gespielt haben bis jetzt. Brief als Überteam die Saison, naja, deklassiert fast ein bisschen.
Ja, also ich habe mich so ein bisschen so erinnert, wie der letzte Saison irgendwie so ein bisschen die Klasse eigentlich auf dem Feld. Muss ja auch sagen, du hast gegen Aurillac hast du viele GIF-Spieler spielen lassen und es gibt immer diese Quote und du bist eigentlich gegen Montemorçon all-in gegangen. Wirklich jeder, der gespielt hat, egal ob GIF oder non-GIF, ist wirklich versucht, einfach das beste Team, was man nominell hat, spielen zu lassen. Aber es ging halt irgendwie nichts zusammen. Also die Gasse war nicht wirklich das Steckenpferd, was es normalerweise ist. Du legst deinen ersten 20 Minuten, du machst glaube ich diese 11 Punkte und dann ist es ein Einbahnstraßen-Rugby. Ja, Montemorçon schneller, arbeitet härter um die Rucks herum und am Ende gewinnen sie dann halt auch mit 33 Punkten. Ja, und man kann natürlich immer sagen, gut, wir haben auswärts gespielt und das ist jetzt nicht so schlimm, aber Brief hat eben schon Punkte gegen eine Wehr liegen lassen, wo man auch rotiert hat und knapp verloren hat, mit einem Punkt. Und jetzt hat man halt wieder Punkte liegen lassen gegen Montemorçon, die, ja, wie du schon richtig gesagt hast, mit dem Rücken ja schon zur Wand standen, ne? Zu Hause zweimal verloren haben. Also mehr als eine gute Chance, halt diesen Block für Brief gut zu beenden und nochmal 4 oder 5 Punkte vielleicht mitzunehmen und dann einfach wirklich so, ja, so nach Hause, zu Hause geschickt zu werden, das ist schon tough. Zumal man muss ja auch, fairerweise, letzte Saison habe ich ja auch gespielt gegen Montemorçon, da haben wir immer noch einen Unentschieden rausgeholt. Ne? Und da hatten wir nicht die gleiche Qualität auf dem Feld.
Es ist ja wirklich ein sehr überraschendes Ergebnis, zumal Montemorçon sagt, es waren bis jetzt ein gutes Team dieses Jahr. Ja, sie haben in Soyongolem gewonnen. Okay. Kommen wir auch noch zu. Aber also, sehr überraschend. Muss man gespannt sein, wo die Reise hingeht. Man kann höchstens sagen, dass der Hauptkonkurrent auch nicht gepunktet hat. Was ja auch schon mal was ist. Ja, Riz hat 35-15 gegen... Entschuldigung.
Nee, also, wollte ich nicht unterbrechen. Ja, muss man sagen, wir haben ja heute so eine Latenz heißt das, glaube ich. Also das Internet spielt nicht ganz so mit. Manchmal, da höre ich den Marc, da höre ich den Marc dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das bei dir genauso ist.
Ja, schon ein bisschen.
Wir versuchen nicht gezielt aneinander vorbeizureden, aber die Technik erlaubt es nicht anders, glaube ich. Heute zumindest nicht.
Yes. Berlin ist da nicht immer ganz, es hat heute geregnet, vielleicht liegt es daran. Ist nicht immer ganz, ganz einfach hier. Aber wie dem auch sei, ja, nicht ganz einfach war es auch für Grenoble. 35-15 in Biarritz verloren. Colomiers 28-19 in Nizza gewonnen, auch das sicherlich ein Ergebnis, das in der Form erwartbar war. Colomiers durchaus ein auswärtsstarkes Team, Nizza als Aufsteiger sicherlich bis jetzt weder zu Hause noch auswärtsstark. Aurillac 16-15 gegen Bizet gewonnen, eigentlich auch so ein typisches Aurillac-Spiel, wenn man ehrlich ist. Wenig angeboten, wenig offensiv gemacht, am Ende einen knappen, dreckigen Sieg geholt. Kann man, ja, typisch Aurillac eigentlich, ja, so ein Sieg.
Typisch Aurillac, aber um nochmal einen Schritt zurückzukommen, Biarritz schon wieder gewonnen zu Hause und zwar richtig deutlich gegen den Finalisten der Pro Deux. Ja, eigentlich für jeden die Überraschungsmannschaft bis jetzt. Also die haben ja letztes Jahr noch gegen den Abstieg gespielt, haben dann neun Eigentümer bekommen, neuen Trainerstab bekommen, neue Spieler bekommen, 14, glaube ich, neue Spieler, viele Abgänge. Und die sind nur am Gewinn für dich, eine Mannschaft, die ja sogar aufsteigen könnte, wenn das weiter so geht. Denkst du, sie können tatsächlich Top 14 spielen in der Saison? Ist das möglich?
Also so weit würde ich noch nicht gehen, weil ich glaube, am Ende des Tages hast du mit Brive, Oyonnax, Provence bis zu einem gewissen Grad einfach zu gute Konkurrenz, um einfach nochmal so ein kleines bisschen... nicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber um mal so ein bisschen was aufzugreifen, was mir netterweise vom letzten Jahr in Biarritz erzählt wurde, wie es dort atmosphärisch war, glaube ich einfach, dass den Spielern, die letztes Jahr schon da waren, einfach ein riesiger Druck von den Schultern gefallen ist. Also dass einfach sich so ein bisschen, ne, die dunklen Wolken lichten sich, der Sonnenschein ist wieder da, Aufbruchstimmung in Biarritz, weil ich glaube schon, dass einfach so wie es mir auch geschildert wurde, die Stimmung in diesem Verein im letzten Jahr einfach oder in den letzten Jahren einfach so eine Belastung war, dass jetzt, ich glaube, die Spieler einfach sehr, sehr befreit sind. So muss man auch sagen, haben sie auch einfach gut rekrutiert, das kommt noch dazu, aber glaube, diese Grundstimmung im Verein hattest du seit Jahren in der Form nicht mehr und glaube nicht, dass sie aufsteigen, aber eigentlich muss man sagen, die Form lässt bis jetzt keine anderen Schlüsse zu. 4 Siege aus 5 Spielen ist schon eine sehr solide Leistung und da waren mit Oyonnax durchaus auch Großkaliber dabei.
Wenn man, denkst du, sie können Brief schlagen?
Ja. Also ich denke, sie bräuchten wahrscheinlich ein Heimspiel. Auf der anderen Seite, wenn du ein Heimspiel dafür brauchst, hast du wahrscheinlich einen Aufstieg auch nicht ganz verdient. Aber allein schon, weil das Finale in jedem Fall auswärts gespielt wird, weil ich können, klar. Ich denke nicht, dass sie werden, aber können, klar. Und ein Finale, wer weiß, kann viel passieren.
Ja, gegen
hatte ja auch niemand gerechnet, dass Wann letztes Jahr gegen Grenoble im Finale gewinnt. Von daher, wie gesagt, passieren kann im Finale alles.
Fair. Wo waren wir stehen geblieben? Dax, ne? Dax war jetzt Angoulême. Ja. Oder war das schon abgehakt worden?
Immer nochmal. Denn auch dort war ein deutscher Nationalspieler im Einsatz. Maxime Oldmann hat wieder durchgespielt für Dax. Allerdings weniger erfolgreich. Soyo Angoulême mit einem 16:8 Sieg in Dax. Kurios ein bisschen die Statistik. Soyo Angoulême hat sehr Frankreich untypisch aus den 5 Spielen 2 Heimniederlagen und 3 Auswärtssiege geholt. Ein bisschen Freaky Friday Gegenteilland in Soyo Angoulême, aber also ich kann zumindest nicht sagen, ich glaube, das habe ich. Ich meine, ich verfolge den französischen Rugby noch nicht seit ganz 30 Jahren, aber schon seit, naja,
20.
Durchaus zwei, einer ganzen Weile. Und ich glaube nicht, dass ich das in dieser Form jemals gesehen hätte. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, boah, krass, was für eine Entwicklung, was für eine Statistik. Ja, aber ich meine, also, wie gesagt, also, so eine Anomalie hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht erlebt. Wir haben unsere Witze drüber gemacht, dass gewisse Trainer der Pro Ligue 2, Joe Worsley zum Beispiel, von Brief, beziehungsweise, weiß gar nicht, welche Rolle er genau im Brief hat.
Verteidigungstrainer.
Ja. Geht fest davon aus, dass Soyo Angoulême die Top 6 schafft. Ich würde nicht so weit gehen, aber möglich scheint es erstmal. Ja. Ist durchaus eine sehr solide Form. Dax, ja, auch eins der formstarken Teams. In diesem ersten Saisonblock, muss man ja auch in Fairness sagen. Auch Montauban würde ich in diesen Kreis zählen. 13:16 in Nevers gewonnen. Nevers auf dem vorletzten Platz. Spielen gegen den Abstieg. Auch in der Form sicherlich nicht ganz überraschend, wenn man ehrlich ist.
Ich habe es ja schon gesagt nach dem Testspiel, was wir gegen sie gespielt hatten, wo wir mit 50 irgendwas gewonnen haben, dass sie einfach, ich glaube, 14 Spieler waren verletzt. Oh, man merkt es. Also man merkt es einfach. Ja, ich glaube, das wird hart werden, wenn es so weitergeht.
Ja. Kann eine echt lange Saison werden. Muss vielleicht auch sagen, dass die Wetterbedingungen eine Katastrophe waren. Auf der anderen Seite, wenn man das Sprichwort kennen alle, Montauban hatte das gleiche Wetter. Von daher, naja.
Wetter ist ja,
ne? Einmal nochmal. Meine Montauban auch bis zu einem gewissen Grad ein großer Aufbruch, neues Stadion, naja, semi-neues Stadion, viel neu gemacht in jedem Fall, sorgt nochmal für eine deutlich bessere Atmosphäre, Heimspiele, dann auch noch auf Kunstrasen kann man von halten, was man möchte, aber ist schon wie so ein Schalter umgelegt, also vor allem der Vergleich zum letzten Jahr ist natürlich eklatant. Valence hat 30:25 gegen Agen gewonnen. Tim Menzel hat durchgespielt.
Erstes
Mal wieder, Start endlich mal auch, wieder.
Ne? Diese Saison.
Diese Saison, ja. Ja.
Und es hat sich ausgezahlt, sofort mit 30:25 gewonnen.
Souveräner Sieg, muss man sagen, wenn das Ergebnis das nicht ganz wiedergespiegelt hat, aber es war durchaus ein souveräner Sieg, fand ich. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Agen. Also ich bin nicht zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass Agen dieses Spiel gewinnt. Agen vielleicht auch so ein Team, über das sich lohnt, mal ein bisschen länger zu reden. Was da so schief läuft seit ein paar Jahren. Warum sie trotz wirklich guten Kaders eigentlich nicht zu Potte kommen, nicht in Form kommen. Findest haben bis du? Jetzt. Ja, ich finde sie. Also mich haben sie nicht überzeugt.
Okay.
So, da waren halt. Also, vielleicht ist es einfach noch so ein bisschen der Hangover von den letzten Spielen, aber ich meine, der Auswärtssieg gegen oder in Mont-de-Marsan kann man drüber streiten. Die waren das bessere Team, andererseits war Mont-de-Marsan einfach nicht gut. Davor, also die Woche, jetzt letzte Woche haben sie hoch gegen Nevers gewonnen, okay, aber wir haben darüber geredet, Nevers, naja. Davor, wie gesagt, in Mont-de-Marsan gewonnen. Kann man auch drüber streiten. Davor zu Hause gegen Nizza verloren. War für mich jetzt nicht. Also ich fand es jetzt noch nicht überzeugend. Ist sicherlich bis zu einem gewissen Grad Ansichtssache, aber ich fand es jetzt noch nicht mega überzeugend.
Ja, muss auch sagen, ich habe auch jetzt gehört, einige Probleme, was Spieler angeht, haben ein oder andere Medical Joker geholt. Das heißt, haben auch ein bisschen Verletzungspech gehabt. Wobei sie eigentlich auch eine gute Jugendarbeit haben. Da kommt ja immer der ein oder andere nach. Und jetzt auch mit dem Trainer, der ehemaligen, also dem ehemaligen Trainer der U20, ja auch jemanden, der dafür steht, dass er ja, Jugendförderer ist. Also zumindest sollte er das ja, irgendwie können. Aber also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Team ist, was in der Krise ist oder underperformed. Wobei sie auch ein schönes Stadion haben und eigentlich ja die Infrastruktur zumindest da sein sollte, ja, oben wieder mitzuspielen.
Ja, ich finde schon, dass sie in den letzten Jahren unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Gut, nach dem Abstieg, wann war das, vor 3 Jahren, 4 Jahren? 3 Jahren müssten es, glaube ich, gewesen sein. Kann man sicherlich drüber reden, oder kann ich akzeptieren, dass man sagt, also nachdem man 26 Erstligaspiele verloren hat, dass sich dieser Kater dann so ein bisschen in die zweite Liga mit reinzieht und sie da dann auch nochmal die ersten 10, 11 Spiele verlieren. Ja, ist hart, aber sie haben sich zurückgekämpft und Mittelfeld, aber ich meine auch letztes Jahr, sie hatten eigentlich einen fantastischen Kader. Es war eigentlich schon ein richtig guter Kader und dann so im Mittelfeld rumzugurken, ohne Konstanz, ohne irgendwas, fand ich mau und auch dieses Jahr, finde ich, haben sie einen echt anständigen Kader, mit dem sie eigentlich locker um die Top 6 mitspielen sollten. Und den Anspruch haben sie in aller Fairness halt auch. Ich glaube nicht, dass sie fest davon ausgehen, dass sie in den nächsten 1-2 Jahren aufsteigen, aber sie haben den Anspruch, ein Top-Team der zweiten Liga zu sein. Und dem werden sie einfach absolut nicht gerecht. Wie gesagt, du hast es angesprochen, die Stadt hat viel Geld in dieses Stadion gesteckt, weil sie davon ausgegangen sind, dass der Verein in den nächsten 5 Jahren oder zum Bauzeitpunkt die nächsten 5 Jahren wieder Erstliga-Rugby spielt und man dafür dieses Stadion braucht. Weil für die zweite Liga brauchst du so ein Stadion nicht.
Sieht trotzdem schön aus.
Ist ein fantastisches Stadion. Nur einfach überdimensioniert für die zweite Liga. Kann man sicherlich auch drüber reden. Ich hatte gehofft, dass sie das Stadion ein bisschen verkleinern. Weil, sind wir mal ehrlich, 30.000 Einwohner, du brauchst keine 15.000 Plätze. 12.000 oder was es sind. Finde es immer ein bisschen schade, wenn man sich beim Stadionbau an dem orientiert, was die maximale Auslastung ist und nicht, was die minimale Auslastung ist. Toulouse kommt nun mal höchstens einmal im Jahr. Ne? Finde es dann ein bisschen. Naja, gut, anderes Thema. Was anderes vorgestellt hat, ist sicherlich auch Oyonnax. 3:38 in Aix-en-Provence verloren. US Nostadt. Haben von der Bank in der 50. Minute eingewechselt. Wie gesagt, eindeutiger Sieg. Hier schiefgegangen für Oyonnax.
Du hast es aber auch schon angesprochen. Was ich glaube, dass dieser Effekt, dass man halt, dass der Trainer weg ist, mehr oder weniger, oder so halbherzig irgendwie da, dann auch irgendwie wirklich nicht. Also nochmal darauf auszugehen, dass der Trainer, also der Haupttrainer von Oyonnax ist jetzt sozusagen auch der Verteidigungstrainer von England. Das heißt, dass der eigentlich ja seine Zeit auf 2 Aufgaben verwenden muss. Der muss auf der einen Seite die Six Nations vorbereiten, also wie verteidige ich Schottland, Irland, Wales etc., was jetzt sicherlich keine einfache Aufgabe ist. Dann muss der dann die Herbstspiele vorbereiten. Ich weiß jetzt nicht den Schedule von England, aber das wird auch Arbeit auf jeden Fall mit sich bringen, sich zu überlegen, wie verteidigen wir die Mannschaften, die sich jetzt auch nach dem World Cup neu strukturieren etc. Und er muss auf der anderen Seite aber noch halt eine Pro-2-Mannschaft, die aufsteigen will, die um Aufstieg spielt, managen, Spieler vorbereiten. Und ich glaube, irgendwo musst du Abstriche machen. Und ich glaube auch als Spieler ist das irgendwie, ich glaube, es ist hart, weil du weißt ja, der Mann ist jetzt, der ist jetzt weg irgendwie. Oder der ist vielleicht noch beim Team, aber nicht so richtig. Also, und ich glaube, das hat man auch gesehen, wenn man sich das Ergebnis anguckt, 38-3, das ist ja irgendwie unter den Möglichkeiten von Oyonnax.
Ja. Ja, also ich denke auch, das ist wirklich, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das der Faktor ist. Ansonsten, wie gesagt, wirklich erklären kann ich mir das Ergebnis.
Und ich will nochmal sagen, dass ich verstehen kann als Trainer, dass man die Chance wahrnehmen will oder möchte, ist es ja absolut verständlich. Aber auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, verständlich, dass es für die Spieler nicht ideal ist oder für den Verein im Gesamten.
Joel Abt hat viel oder hat lange Jahre in Oyonnax verbracht. Ich kann auch seinen Wunsch verstehen, dass er sagt, er möchte den Verein nicht hängen lassen und das Jahr zu Ende bringen. Meinst du, es wäre trotzdem vielleicht besser fürs Team gewesen, wenn er einen harten Cut gemacht hätte?
Ja, ganz oder gar nicht, oder? Dass man dann irgendwie einfach einen Interimscoach dann nimmt, dass man dem sagt, so und so läuft es, und dann übernimmt er halt das Ruder und versucht den Weg weiterzugehen, dass man einfach dann versucht, Dinge auch klar zu machen, weil so ist er jetzt da, aber irgendwie ja auch nicht richtig, ne? Und ja, das ist halt auch so, wer kümmert sich jetzt ums Recruitment für die nächste Saison? Wer ist jetzt Trainer? Das muss ja auch, wenn da jetzt ein neuer Trainer kommt, dem muss man auch die Chance geben, zumindest dann sein Effektiv, also sein Kader
zu bauen. Also das steht schon fest, es wird sein Verteidigungstrainer.
Ja, okay. Ja gut, da hat man zumindest jemanden, ne, der dann auch das Team aufbauen kann, die Spieler unter Vertrag nehmen kann, die er möchte, um eben seine Ziele zu erreichen. So, und also ich sehe jetzt nicht den Unterschied, was es jetzt geändert hätte, wenn man jetzt dem sofort 100% Macht gegeben hätte, mehr oder weniger.
Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ähnlich. Aber gut. Wir müssen uns sicherlich noch nicht über einen möglichen Abstieg von Oyonnax unterhalten. Der wäre dann in die dritte Liga. Eine sehr komische Überleitung. Nicht die beste, die ich je hatte, aber sei es drum. Auch hier haben wir eine kleine Intro-Musik. Ich lasse das einfach mal nebenbei laufen. Denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Von daher vielleicht ein bisschen flotter. Guck zumindest mal auf die Zeit. Carcassonne hat 16-14 gegen Chambéry gewonnen. Ein knappes Spiel, vielleicht auch ein unnötig knappes Spiel. Aber am Ende des Tages ein Sieg für Carcassonne, die sicherlich ein Top-Team in der Liga sind, aber in aller Fairness noch nicht ganz dominieren, wie sie sich es sicherlich bis zu einem gewissen Grad vorgestellt haben. Im Topspiel des Wochenendes, Albi Rouen, kam es am 23-23 unentschieden. Albi mit Top-Team Rouen sicherlich neuer Mitfavorit. Wir waren uns ja vor Saisonbeginn, wussten wir noch nicht so ganz, wo sie stehen mit einem komplett neuen Kader. War nicht ganz absehbar, aber offenbar stehen sie fast ganz oben. Das ist schon eine echt gute Leistung. Langon überzeugt als Aufsteiger weiter, 28-19 gegen Massy gewonnen. Zuschauerzahlen sehr solide, hatten im Heimspiel davor fast 3000 Leute im Stadion, das war Vereinsrekord. Muss man schauen, wo das langfristig hingeht, aber im Liga-Vergleich stehen sie echt gut da für einen kleinen Verein. Périgueux hat 34-0 gegen Bourgoin gewonnen. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber das war ein Komplettausfall. Von Bourgoin natürlich, für Périgueux eine fantastische Leistung. Aktuell Tabellenführer. Abhängig davon, welche Tabelle man zu Rate zieht. Aber offiziell aktuell Tabellenführer. Durenne hat 39-38 gegen Tarbe gewonnen. Tarbe lange ist das bessere Team, wenn man ehrlich ist. Haben auch lange gut geführt, aber Durenne zeigt, dass sie ein Playoff-Team waren vergangenes Jahr und kämpft sich da nochmal echt zurück und gewinnt das Spiel dann am Ende des Tages. Auch nicht selbstverständlich. Auch ein Spiel, das sie vor ein, zwei Jahren sicherlich nicht gewonnen hätten. Daher guter Fortschritt. Und Bourg-en-Bresse gewinnt 30-26 gegen Marc-en-Barœul, die zumindest einen Defensivbonus holen sicherlich das schwächste Team bis jetzt. Die anderen Aufsteiger nehmen Langon. Die, aber auch da muss man sagen, natürlich Bourg-en-Bresse hatte das Spiel gefühlt in der Tasche. Trotzdem, dass Marcon Barreau dann nochmal einen Defensivbonus holt. Ja, finde ich solide insgesamt. Narbonne hat natürlich das nicht stattfindende Spiel gegen Hier mit 25-0 Bonuspunkt gewonnen. Kommen wir zu National Deux noch? Naja, müssen uns nicht ganz so beeilen, aber kommen wir zu National Deux. Dort mit Chris Hesenbeck, ein deutscher Nationalspieler im Einsatz. Saint-Jean-de-Luz hat allerdings 18-30 gegen Stal verloren und er wurde am Ende der ersten Hälfte ausgewechselt.
Deswegen auch Maison das Spiel verloren.
Ja, ich meine...
Wer den Chris nicht durchspielen lässt, der verliert man halt. So einfach ist es.
Ich denke auch. Also ich meine, es ist natürlich der Spieler bei Saint-Jean-de-Luz, der am höchstklassigen gespielt hat. Muss man ja auch in aller Fairness so sagen.
Ich glaube, über 200 Spiele, oder? Insgesamt Profispiele. Oder ist das...
Ist das stimmt, oder?
Bei wann?
Immer noch Tops...
Topscorer immer noch bei
Wann. Topkicker für Wann? Ja. Kann auch nicht jeder von sich
sagen. Und immer noch in Form, der Mann. Immer noch in Form, der Mann. Hab ihn letztes Jahr nochmal gesehen für seinen Weltmeister sein. Jetzt wahrscheinlich schon über 30. Ne?
Denke ich mal, ja. Ich habe nicht nachgefragt, aber ja, ich denke. Er ist ja auch wirklich schon lange aktiv. Also, ja, auch hat lange in für Top-Teams gespielt auch einfach. Ne? Muss man wirklich sagen. Saint-Jean-de-Luz ist sicherlich kein Top-Team der vierten Liga, aber
ist schön
realistisch
da.
Ist zumindest. Oh ja. Wir haben ja schon drüber geredet. Fantastisches Stadion, schöne Stadt. Ich habe es genossen. Kann ich jedem ans Herz legen. Ich habe es wirklich sehr genossen. Kann ich nichts anderes sagen. Ein sehr schöner Rugby-Sonntag. Den sie ja gegen Lannemason bestritten haben. Wir haben 36-21 gegen Grolet gewonnen. Mathieu Ducot nicht im Einsatz. Der, ja, soweit ich weiß, immer noch im Urlaub.
Auf Weltreise, ne?
Ja. Njauch hat 38-7 gegen das Bassin d'Arcachon gewonnen. Michiel Hilmer meines Wissens nach immer noch verletzt. Der wurde ja vor ein paar Wochen, also beim letzten Spiel für Njauch war es ja schon aufgrund des Todesfalls ein bisschen her ist, wurde verletzt ausgewechselt und scheint noch nicht wieder fit zu sein. Das Bassin d'Arcachon auch mit Punktabzug in die Saison gestartet. Die finanziell nicht ganz sauber gearbeitet, aber solvent. Aber mit Punktabzug, also 4 Punkten Abzug und 4 Punkten auf Bewährung, bisschen gehandicapt. Und auch die erste Liga der Frauen hat wieder gestartet. Aufgrund der Überschneidung mit der Women's 15 Serie. Natürlich ohne die französische Nationalspielerin entsprechend. Manche Ergebnisse vielleicht auch nicht zwangsläufig aussagekräftig. Lyon hat gegen Montpellier gewonnen. Ich habe leider vergessen, dass die Punktzahl von Montpellier aufzuschreiben. Aber Lyon hat in dem Fall gewonnen. Ich glaube 22-17 oder 22-18. Blues hat deutlich 62-0 gegen Rennes gewonnen. Das ist das, ja, eindeutigste Ergebnis vom Wochenende. Romagna hat 35-23 gegen Lille gewonnen. Ohne deutsche Beteiligung. Sophie Feller wohl erst nach dem internationalen Fenster im Einsatz, wie ich es verstanden habe. Grenoble hat 15-14 gegen Blagnac gewonnen. Für Lille.
Na, schade, sonst hätte ich halt gesagt, kann man dir eigentlich auch mal einen Podcast holen. Ist ja in Romania, ist ja jetzt nicht so weit weg.
Ich meine, das würde sich ja trotzdem noch anbieten, aber muss man schauen, wie man es logistisch umsetzt, ne? Aber falls sie zuhört, natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben. Freuen wir uns auch.
Bist eingeladen.
Grenoble 15-14 gegen Blagnac und Bordeaux 26-15 gegen Bobigny. Vielleicht einmal noch kurz die Einschätzung. Bordeaux als Meisterin sicherlich auch die Favoritinnen auf die Titelverteidigung. Toulouse haben ordentlich nachrekrutiert. sicherlich auch die Saison besser aufgestellt als im letzten Jahr. Ansonsten muss ich ganz offen sagen, hat mich Lyon überrascht. Schätze ich die Saison sehr, oder ich wollte gerade sehr stark sagen, das stimmt auch, aber halt relativ gesehen für ihre Verhältnisse. Global gesehen wahrscheinlich kein Playoff-Team, aber wahrscheinlich auch kein Team, das gegen den Abstieg spielt. Dort sehe ich ja Rennes, Bobigny, Lille. Lyon unter anderem ja mit Caroline Drouin verstärkt, der französischen Verbindung oder Nationalverbinderin. Wahrscheinlich bald wieder. Rennes sehr ersatzgeschwächt, aber mit einer traditionell starken Jugendarbeit. Mal schauen, ob sie das ausgleichen können. Bobigny sicherlich auch, wird sicherlich auch gegen den Abstieg spielen, muss man sagen. Ansonsten dahinter Bordeaux, Toulouse, sicherlich die Top-Favoritinnen. Dahinter ist viel offen. Romagna, Grenoble, Blagnac. Montpellier ist auch immer ein Team, mit dem man rechnen muss. Die Rechnung scheint aufzugehen mit einem Pool. Es sind jetzt nur noch 10 Teams in einem Pool. Dass man da jetzt 12 Teams, 1, 2, 3, 4, 5, 10 Teams. Die Rechnung scheint aufzugehen, dass man eine deutlich spannendere Liga hat. Ich bin gespannt. Ja, ansonsten
das bleibt jetzt alles übrig, außer zu sagen, das war's, oder? Macht's gut.
Ja. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Themenwünsche habt, schreibt uns gerne entweder auf Instagram oder Blöbelner Rugby Pod auf Instagram oder eine E-Mail an info@blöbelnerrugby.de. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Ja. Und ansonsten, ja, genießt das Rugby-Wochenende und wir hören voneinander nächste Woche. Bis dahin, tschüss, schönen Tag.
Macht's gut. Tschüss.